Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, börsennah. Jetzt bei Kempers Börse.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kempers Börse. Heute, wir haben der Dienstag, den 11. Juni. So gut wie meine Ansprache dürfte die Laune eigentlich gar nicht sein. DAX heute nämlich auch schon wieder stark im Minus. Die EU-Wahl hängt natürlich so ein bisschen noch leicht in den Knochen bei manchen Leuten, gerade auch in Frankreich. Die französische Staatsanleihe schießt heute ordentlich in die Höhe. Ja, nach Gerüchten, ob Macron nicht von seiner Präsidentschaft zurücktreten würde, haben sie dann natürlich dementiert. Klar, was war auch nichts anderes zu erwarten. Aber ja, die Meldungen überschlagen sich quasi. Und dann steht natürlich morgen der Super-Mittwoch an. Zinsentscheidung, Federal Reserve, 99% sind wir uns da einig, was passiert, nämlich überhaupt nichts. Wichtig ist, ja, was natürlich dann auf der Pressekonferenz dann von Jerome Powell gesagt wird. Wie sieht's aus? Wie sieht's inflationstechnisch aus? Inflationszieltechnisch, ja, Zielsetzung, was will man bis Ende des Jahres erreichen, was will man in den nächsten Monaten erreichen? Und natürlich, wie die Overall-Stimmung natürlich im Markt und bei den Herrschaften natürlich ist. Ich habe heute gesehen auf CNBC ein Interview mit der JP Morgan Global Research Chefin, die hatte gesagt, sie wurde gefragt, wann sehen Sie die erste Zinssenkung? Sie hat gesagt, im November. Für uns. Ja, das ist natürlich, es verschiebt sich immer so ein Stückchen weiter nach hinten. Erst war es September, jetzt ist es der November. Ich hoffe, dass wir dann noch in diesem Jahr, im späten diesem Jahr dann tatsächlich bleiben. Je nachdem, was dann natürlich morgen gesagt wird. Bitcoin auch wieder relativ schwach, -3% jetzt auf rund $66.000. Da werde ich aber jetzt nicht zu viel erzählen, denn da unser Bitcoin-Experte Nicolas Kessler gleich für Sie im Interview. Vorher kommen wir aber noch einmal auf zwei, drei interessante Sachen aus London und zwar natürlich auch den USA. Wir starten mit London. London Stock Exchange hat nämlich heute einen neuen IPO begleiten dürfen, nämlich Raspberry Pi. Vielleicht haben Sie das Ganze schon mal gehört. Nein, es ist kein Bärenkuchen, was es übersetzt wäre, sondern es sind ein Platinencomputer von einer britischen Firma, ein Einchip-System von Broadcom mit einer ARM-CPU. Ja, also wie gesagt, die machen so Minicomputer. Die haben heute oder die durften heute ihren IPO an der Londoner Börse verzeichnen bzw. feiern und die konnten auch wirklich feiern. Plus 39% hat die Aktie da heute mal gut hingelegt. Ja, auf jeden Fall am Start 30%, 31% ist sie jetzt immer noch im Plus. Wirklich sehr, sehr gut, auch ein starkes Unternehmen. Man hat nämlich den Umsatz 2023 von 266 Millionen Euro erwirtschaften können. Bruttoergebnis 66 Millionen, netto standen dann immer noch 31 Millionen drauf. Und von in den Zeitraum von 2021 mit 2023, ja, da konnte man sich also fast beim Umsatz fast verdoppeln. Ja, in zwei Jahren konnte man sich da fast verdoppeln. Wirklich sehr, sehr stark. Und der Markt für Mikrocomputer wächst natürlich relativ. Also möglicherweise, wenn sich das Ganze so ein bisschen abgekühlt, so ein bisschen beruhigt hat, ja, an der Börse vielleicht, also mit Sicherheit mindestens eine Aktie für Ihre Watchlist, das sollten Sie sich mal sofort draufpacken. Eli Lilly, beziehungsweise Eli Lilly heißt sie natürlich, super Aktie, 100% in den letzten 12 Monaten, 18% im letzten Monat und vorbörslich steht das Ganze auch wieder sehr gut da mit 3%, ja, ganz oben im S&P 500. Es gibt nämlich Top-Neuigkeiten um das Alzheimer-Mittel Donanemab. Ja, weiterhin gibt es da nämlich jetzt die Hoffnung auf die Zulassung. Da gab es nämlich heute eine Debatte, eine Konferenz von der FDA, also die US-amerikanische Gesundheitsbehörde, wie also dieser Zulassungsprogress bzw. Prozess da weiter fortgeführt wird. Wie gesagt, er wird weiter fortgeführt und dann Ende des Jahres wird dann also darüber entschieden, ob das Medikament dann wirklich final zugelassen wird oder nicht. Denn gerade auch in, im Frühstadium von Alzheimer kann man also mit diesem Medikament da wirklich sehr, sehr gute Fortschritte bei den Patienten hervorrufen. Und deswegen gibt es dann natürlich wieder absolute Top-Fantasien, was dieses Medikament dann natürlich erreichen kann. Man ist natürlich, am Großen profitiert das Unternehmen natürlich auch wie Novo Nordisk. Natürlich erstmal Punkt 1 Diabetes-Medikament. Ja, und dann natürlich die Abnehmmittel. Die beiden Sachen haben ungefähr den gleichen Wirkstoff. Ja, ich bin ja jetzt kein Experte, aber es ist der gleiche Wirkstoff. So ist es ja bei Novo Nordisk auch. Ganz, ganz viele Menschen leiden natürlich unter Diabetes, keine Frage. Und manche Leute oder ganz, ganz viele Leute wollen natürlich auch so ein bisschen Gewicht abnehmen. Und das sind natürlich die beiden Haupttreiber bei Eli Lilly und machen sie somit auch zur 9. oder zu 10. stärksten und größten Firma der ganzen Welt und natürlich auch der größten Firma im Bereich Pharma. Ganz klar, also weiterhin auch eine sehr, sehr gute Aktie, mindestens mal für die Watchlist. Wir schauen mal natürlich, was das mit dem Medikament so geben wird. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden auf deraktionär.de. Da dann noch eine Sache, bevor es dann zum Bitcoin-Interview geht. Apple gestern die Entwicklerskonferenz. Ja, haben Sie gesehen? Nee, nicht schlimm, haben nichts verpasst. Nachbörslich Apple minus 2%, vorbörslich, man konnte sich so ein bisschen hochkämpfen, immerhin auf minus 0,6%. Es gibt jetzt die Apple Intelligence, also Apples eigene KI. Ja, Datenschutz, Privatsphäre, Siri soll sich alles so ein bisschen verbessern. Samsung, Microsoft und Google machen das natürlich schon vor. Ja, also das ist jetzt keine Innovation, das war kein iPhone Steve Jobs 2007 Moment, was Apple mal wirklich brauchen würde. Ja, man kommt ja nicht an das Allzeithoch von $199 da dran, auch wenn einige Analysten das jetzt anders sehen. UBS 190 neutral, gut, die sehen es nicht so, die sehen es eher weniger, aber wir haben eine JP Morgan mit $225 overweight, wir haben einen Goldman, die von $226 auf $238 hochstuft, mit einer Kaufempfehlung sogar. Ja, die beiden US-Banken erwarten, dass die Nachfrage durch die KI-Funktion ausreichend bzw. sogar angekurbelt werden dürfte. Ja, wir sind gespannt. Allzu viel Neues hat es ja nicht gegeben. Und bevor es jetzt gleich zum Bitcoin geht, noch eine kleine Sache von unserem lieben Elon Musk. Er hat nämlich ein paar Tweets da gestern rausgehauen auf X bei sich auf seiner Plattform. Und die größte Aussage war, wenn Apple wirklich die OpenAI-Integration mit ChatGPT vornehmen wird, ja, also wenn Siri, der Sprachassistent von Apple, nämlich nicht mehr weiter weiß, die KI, dann darf dieser oder dann wird dieser Siri-Assistent dann auf ChatGPT 4 oder whatever, welche Version, wird er dann nämlich von OpenAI drauf zugreifen dürfen, ja, und da hat Elon Musk gesagt, das ist ein absolutes Sicherheitsrisiko, das geht für ihn also überhaupt nicht, und wenn das Ganze wirklich so integriert wird, hat er gesagt, werden Apple-Produkte bei sich, in seiner Firma oder in seinen Firmen, werden die komplett verboten. Bitcoin hatte ich gerade schon angesprochen und damit geht es jetzt auch weiter, denn ich glaube, viele Bitcoin-Anleger sind gerade so ein bisschen unsicher, was da passiert. Dazu heute mit unserem Bitcoin-Experten Nicolas Kessler. Servus, ich grüße dich.
Hallo.
Wir haben ja schon wieder ein bisschen her, dass wir gesprochen haben, ein paar Wochen, aber jetzt geht es natürlich drum, morgen dann der große Supermittwoch. Quasi mit dieser Zinsentscheidung, gut, Zinsen werden nicht gesenkt, das hatte ich ja, wie gesagt, vorhin auch schon erwähnt, aber was in der Pressekonferenz da natürlich gesagt wird, ist wichtig. Bitcoin-Chart oder Bitcoin-Kurs jetzt aktuell relativ schwach, man entfernt sich immer weiter von der Marke, von der wichtigen psychologischen Marke von $70.000, jetzt gerade bei 66.000, was ist da los, jetzt in den letzten ein, zwei Tagen dieser starke Abstieg?
Ja, also es ging ja Freitag schon los mit den Arbeitsmarktdaten in den USA, die ja auch schon stärker ausgefallen sind als erwartet. Wieder ein ordentlicher Dämpfer für die ganze Zinshoffnung, die ja auch den Bitcoin beflügelt hat. Ja, haben wir dann übers Wochenende eine relative Stabilisierung erstmal gesehen. Zwar unter 70.000, aber immerhin so im Bereich von 69.000. Gestern war es auch noch zunächst recht stabil und jetzt ja, geht es wieder nochmal eine ordentliche Etage tiefer, sind unter die 67 heute schon gerutscht. Das ist einfach jetzt hauptsächlich die Unsicherheit, was da am Mittwoch kommt, dass die Zinsen nicht gesenkt werden, ist relativ klar, also geht auch keiner von aus. Aber wie es dann halt darüber hinaus weitergeht, sorgt natürlich auch bei den Bitcoin-Anlegern jetzt für Unsicherheit.
Klar, dann gab es ja einmal das, was du jetzt gerade erwähnt hast, und dann natürlich die Spot-ETFs sind natürlich weiterhin ein riesengroßes Thema. In den letzten zwei Wochen, wenn wir jetzt vielleicht den Zeitraum von gestern, dem Montag, kommen wir gleich drauf zu sprechen, so ein bisschen explodiert, hatten wir ja ordentliche Zuflüsse. Ich meine, es waren 900 Millionen ungefähr, was man da gesehen hat. Stimmt es?
Ja, also es waren teilweise, wenn wir jetzt auf die letzte Woche gucken, glaube ich, ja, kommen denn etwa hin? Fast 2 Milliarden, glaube ich sogar, wenn man alle zusammen nimmt an Zuflüssen.
Noch besser.
Aber war ein starker Lauf, hatten auch wirklich eine Serie von über 2 Wochen kontinuierlich jeden Tag Zuflüsse, war auf jeden Fall positiv. Wenn wir jetzt, natürlich, du hast es angesprochen, die Verluste beim Bitcoin sehen, dann zieht man das natürlich auch in den Flüssen bei den ETFs, nämlich konkret gestern dann eben, wie gesagt, zum ersten Mal seit über 2 Wochen auch wieder Abflüsse in Höhe von rund 65 Millionen. Also ja, ist meiner Meinung nach, wenn man die Zuflüsse der letzten Wochen sieht, weil es waren jetzt auch nicht nur die letzten 2 Wochen, auch über die letzten 5 Wochen waren es netto eigentlich immer Zuflüsse, ist es natürlich, fällt es wenig ins Gewicht, aber ist natürlich psychologisch schon eine Sache, wenn es jetzt einfach wieder dieser Trend einfach zu Ende ist nach so einer langen Zeit.
Ja, klar. Was glaubst du, was sind das für Leute, für Anleger, die das Geld dann da wieder rausziehen? Weil ich sag mal, die institutionellen Anleger, Versicherungsgesellschaften, etc., die werden da jetzt nicht so ein Trading mit dem Bitcoin machen. Die sehen das Ganze ja wirklich dann auch als langfristiges Investment. Die hauen ihr Geld ja nicht irgendwo rein. Also die werden es wahrscheinlich nicht sein, oder?
Ja, also da gibt es jetzt auch verschiedene Erklärungsansätze, wie das jetzt dazu kommt, dass das Geld nach ETFs, was ja normalerweise so die meisten, die in den ETF investieren, selbst bei Bitcoin ja eher einen längerfristigen Anlagehorizont verfolgen. Aber da ist jetzt tatsächlich die gängigste Erklärung eigentlich, dass das eben von gerade Hedgefonds und Investmentgesellschaften eben als Vehikel für bestimmte Trades, die eben nicht auf eine bestimmte Richtung, also in dem Fall der normale Anleger setzt jetzt mit einem ETF im normalen Fall auf steigende Kurse. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass dann, wenn man es in Verbindung mit Future Trading betreibt, dann da eben ja am Ende Arbitrage oder sogenannte Base Trades zu tätigen, die eben jetzt nicht unbedingt auf steigende Kurse, sondern eben einfach auf Differenzen zwischen dem Future-Preis und dem ETF-Preis spekulieren und dass da eben in dem Zusammenhang dann auch die Abflüsse hauptsächlich zu erklären sind.
Ja. Wenn es jetzt so weitergeht mit diesem Trend der letzten 2-3 Tage, der nicht so vorbildlich war, stehen wir vielleicht bald schon dann bei $64.000. Das heißt, wir werden dann jetzt wieder $10.000 vom Allzeithoch entfernt. Das ist ja dann wirklich schon ein ganzes Stück. Was glaubst du jetzt also? Gut, wir haben jetzt keine Glaskugel, wo wir reinschauen können, was der gute Jerome Powell dann morgen Abend sagt. Daran wird es wahrscheinlich auch mit dann hängen. Aber wenn man... Gut, das ist immer schwierig, weil man sagt jetzt, man diese Zinsentscheidung, diese Pressekonferenz wird vielleicht exkludiert. Der Bitcoin ist jetzt nicht so abhängig da wie Einzelaktien von dieser Zinsentscheidung. Aber was gibt es noch so in Zukunft vielleicht für Punkte, wo man sagt, okay, das ist ein Meilenstein für den Bitcoin, dass er das und das erreicht? Oder ist es weiterhin einfach nur ein Hype-Investment, Hype-Objekt? Locker gesagt.
Ja, also ich glaube, so von dem richtig krassen Hype, den wir vielleicht noch vor ein paar Jahren beim Bitcoin gesehen haben, sind wir, glaube ich, jetzt auch schon allein durch diese Institutionalisierung ein bisschen weg. Also die ganz großen Sprünge sehen wir jetzt auch jetzt, sind wahrscheinlich zunächst erstmal vorbei, es sei denn, es kommt tatsächlich nochmal so eine wirklich große News, keine Ahnung, irgendwie Firma XY investiert nochmal im großen Stil, so wie es damals als Tesla investiert hatte. Mhm. Wenn sowas kommt, das kann natürlich jederzeit, wenn das dann mal soweit ist, den Kurs treiben. Ansonsten, ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir auf weiter steigende Kurse schielen, dann brauchen wir auf jeden Fall noch positive News eben über dieses Zinsthema raus, weil ich denke, ja, die Prognosen sind sich relativ einig, dass es, wenn erst zum Jahresende hin mit Zinssenkungen in den USA klappen würde, das wäre natürlich nochmal was auch Schub geben könnte, aber in der Zwischenzeit ist das im Moment so das Thema, das, wo alle drauf schauen, wo das eben den Kurs bestimmen, und solange Unsicherheit herrscht, wenn wir wahrscheinlich auch jetzt erstmal noch weiterhin eine Seitwärtsphase sehen.
Weiter eine Seitwärtsphase, die 100.000 ist ja quasi immer noch dieser Elefant im Raum, wenn man die vielleicht endlich mal erreicht, da dann auch im Hinblick auf Zinssenkungen, ich hatte das auch schon am Anfang ja erwähnt, JP Morgan geht ja erst im November jetzt davon aus, hier die Global Research Chefin, dass man dann auch vielleicht dann zum Jahreshin da so einen ganz langsamen Trend Richtung 100.000 sieht, oder muss diese Zinsentscheidung da wirklich schwarz auf weiß auf Papier stehen?
Nee, also ich denke, wir haben das jetzt auch vorher gesehen, es ist ja alles im Fluss, sag ich mal, also wir haben ja einfach die Bewegung, also ich glaube, selbst wenn sich, also sobald sich auch alleine die Fantasie wieder breit macht am Markt, dass es zu Zinssenkungen kommen könnte demnächst, also dann wird das auf jeden Fall auch wieder positiv von Bitcoin. Dann sehen wir, dass das Allzeithoch ja trotz allem auch jetzt im Moment um die 10% entfernt ist. Wir wissen, Bitcoin ist volatil. Am Ende reichen 2-3 gute Tage, dann haben wir die 10% drin. Dann stehen wir am Allzeithoch, haben wir den Ausbruch, stehen wir plötzlich bei 80. Und dann, wenn man jetzt mal vom bullischen Szenario ausgeht, kann es am Ende schnell gehen. Wie gesagt, was dann am Ende den Auslöser gibt, irgendwas muss den Auslöser geben, was es sein wird, schwer zu sagen, aber wir sind auch noch in einem Bereich, wo es am Ende schnell gehen kann, auch mit Blick auf die 100.000. Also bin ich nach wie vor optimistisch.
Ja, das war, hast du auch schön gesagt, die 2-3 guten Tage, dann sind wir beim Allzeithoch. Ich würde sagen, damit beenden wir das Ganze auch schon für heute. Ich sage vielen Dank, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Alles Weitere zum Bitcoin natürlich auch von unserem Experten Nicolas Kessler, natürlich auf deraktionär.de, da sind Sie immer täglich informiert. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge morgen. Bis dahin.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.